Wir sind im Matthäusevangelium, eigentlich am Schluss vom Kapitel 3. Eigentlich möchten wir heute Abend Vers 16 und 17 betrachten, ich lese aber ab 13. Eigentlich gehört das alles nochmal zusammen. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben hier die Taufe, die haben wir behandelt. Jetzt, wenn man ab Vers 16 das ansieht, der Jesus geht vom Wasser heraus, und in dem Moment öffnet sich die Himmel. Das steht im Grundtext in der Mehrzahl. Es öffnet sich die Himmel, und jetzt sieht er, die andere nicht, der Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und wirklich auf ihn steigen. Das ist ein Geheimnis. Und jetzt redet der Vater und sagt: Siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben hier etwas, ist wie ein Einschub. Ich denke, das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt. Man könnte sich ja jetzt fragen, warum musste der Herr Jesus getauft werden? Warum musste er das erleben, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn kam? Und warum das alles, bevor Kapitel 4 beginnt, dass er jetzt vom Geist Gottes dann in die Wüste geführt wird und der Teufel ihn frontal ergreift, und dann beginnt ja dieser wunderbare Dienst da mit der Bergpredigt. Und jetzt müssen wir nochmals hinter ein Geheimnis gehen, geistlich. Und ich denke, einmal sagt der Apostel, ich habe keine Erkenntnis Gottes. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man diese Dinge auch kennt und nicht hier landläufig das nachplappert, was man in die Kirche und bei den Theologen sagt, sondern sich wirklich stur an die Bibel hält, wenn es um die Offenbarung Gottes und Offenbarung Jesu Christi geht. Und in Johannes 5, Vers 39, da sagt die Bibel was ganz Einfaches, kann ein Kind verstehen: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Warum musste der Herr Jesus, und jetzt kommen wir zu dem Geheimnis, er ist in einer Person göttlichen Wesens, der Sohn Gottes, und gleichzeitig ein Mensch wie wir. Im hundertprozentigen Sinne gleichzeitig ein Mensch. Und dieses Geheimnis, das ist auch der Grund, warum er hier sich taufen lässt. Das ist der Grund, warum er hier der Heilige Geist wie eine Taube auf sich kommen sieht. Und das ist auch der Grund, warum der Vater es bezeugt. Aber jetzt müssen wir Schritt für Schritt vorwärts gehen. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Wir sind hier im Matthäusevangelium. Heilsgeschichtlich ist das alles noch Zeit des mosaischen Gesetzes. Das heißt, als der Herr Jesus über diese Erde ging, galt das mosaische Gesetz noch uneingeschränkt. Das ist wichtig. Das heißt, er ist gekommen, um das mosaische Gesetz zu erfüllen. Das sagt er glasklar. Das heißt, er musste als der wahre hohe Priester nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, das ja sündlos war, das der Wert der Gottheit hatte, vergießen. Und er musste auch nicht in die Stiftshütte gehen, die es ja nicht mehr gab zu seiner Zeit. Aber im Tempel war keine Bundeslade mehr, das muss uns immer klar sein. Der herodianische Tempel war an und für sich eine Attrappe. Das war aus einem ganz einfachen Grund. Die Bundeslade gab es seit dem Jeremia 3, Vers 16 nicht mehr. Die Bibel sagt klipp und klar, sie wurde nie mehr gemacht. Und die hatte keine Bundeslade. Der hohe Priester, wenn der im Yom Kippur, 3. Mose 16, ins Allerheiligste ging, wo hätte er das Blut hinspringen sollen, wenn es keine Bundeslade gab, wenn es keinen Sühnedeckel gab? Dann haben sie eine Verlegenheitslösung gemacht. Eigentlich hätte sie begreifen müssen, das hat der Gott so gemacht, dass er die Bundeslade hat hinweggetan. Das ist ein ganz einfacher Grund, dass sie wissen sollten, es kommt ein anderer, der besseres Blut vergießt, der in die echte Bundeslade geht. Die ganzen Verheißungen werden erfüllt. Darum hat Gott das Irdische blockiert. Und der hohe Priester ist dann einfach reingegangen, so schreibt Flavius Josephus, und hat das Schälchen mit Blut auf den Stein gestellt. Also vor Gott her nichts, gar nichts, vor Gott nicht gültig. Die Juden hat von der Zeit von Jeremia 3,16 kein Yom Kippur mehr gehabt, keine Versöhnung. Sie waren halt vor Gott getrennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir hier einfach noch Altes Testament. Da ist es jetzt dabei, das alles zu tun, was verheißen ist. Es ist die zweite Form des Reiches Gottes. Die erste ist ja die Verheißung. Daniel 2, Daniel 7, wo verheißen wird, dass ein Königreich kommt. Jetzt ist der König da, der Herr Jesus. Und das ist die Regel. Das Reich Gottes ist immer dort, wo der König ist. Der König ist da, aber er richtet das Reich noch nicht auf. Das heißt, er richtet es noch nicht irdisch auf. Das kommt erst im tausendjährigen Reich. Er muss ja, bevor er das alles tun kann, zuerst seinen Dienst als Erlöser tun. Also der König ist da, das ist jetzt die zweite Form des Reiches Gottes. Nachdem er das alles getan hat, geht er in den Himmel zurück, gießt der Heilige Geist aus. Und jetzt nimmt er durch den Heiligen Geist in unseren Herzen Wohnung. Und wir heute haben eine andere Situation wie Matthäus 3 und 4. Wir sind jetzt in der dritten Form des Reiches Gottes, in der dritten Erscheinungsform. Jetzt ist das Reich Gottes inwendig in uns, weil der König jetzt nicht auf der Erde ist, sondern in unseren Herzen. Das ist schon mal wichtig. Jetzt müssen wir einfach zurückgehen. Psalm 2, Vers 7. Jetzt kommen wir schon zum intellektuellen Problem. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, hier haben wir jetzt dieses Geheimnis, dass der Herr Jesus vom Vater praktisch geboren wurde. Jetzt kommen wir natürlich zum Hauptproblem. Ich habe das jetzt nicht auf dem Zettel, aber das spielt keine Rolle. In Hebräer 1, Vers 3 steht, dass durch den Herr Jesus die Welten, in Fußnote steht die wörtliche Übersetzung, nämlich die Weltzeiten, das heißt die Äonen, die Ewigkeiten, geschaffen wurden. Das heißt, der Bibelvers sagt jetzt, irgendwann hat Gott der Vater der Sohn aus sich heraus geboren. Aber das können wir nicht fassen mit unserem Hirn, weil es gab da keine Zeit. Die Zeit, was wir unter Zeit versteht, ich werde jetzt demnächst 65 Jahre alt. Das heißt, ich habe 65 Jahre an Zeit durchlaufen. Das gab es nicht, als der Vater der Sohn aus sich geboren hat. Das gab es nicht. Da gab es gar keine Zeit. Das können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, Hebräer 1, Vers 2 und Vers 3, also zwei hauptsächlich, drei ist dann nur noch Erklärung. Vers 2, Hebräer 1, Vers 2 sagt klipp und klar, der Vater hat durch den Sohn erst das, was wir unter Zeit, unter Ewigkeit, unter allem, was überhaupt mit Zeit zu tun hat, verstehen, geschaffen. Es gab keine Ewigkeit vorher. Es gab auch keine Zeit, überhaupt keine. Aber da haben wir jetzt einfach ein Phänomen, wir haben etwas auch Geheimnisvolles. Der Herr Jesus war, bevor er Mensch geworden ist, und das ist jetzt wichtig, bevor er Mensch geworden ist, war er in der Ewigkeit ist auch falsch, die gab es ja noch nicht, war er in dieser Lichtswelt Gottes, ist eigentlich der richtige Ausdruck, war er in dieser Lichtswelt Gottes, wo es keine Zeit gibt. Und wie das geschehen ist, dass der Vater der Sohn aus sich geboren hat, wenn es gar keine Zeit gibt, ich habe keine Ahnung, das wird der Herr uns dann zeigen in der Ewigkeit. Auf jeden Fall hat er das nur so geschrieben, dass wir es menschlich fassen können, aber es ist ein Geheimnis. Johannes 17, Vers 5, jetzt sagt der Herr Jesus etwas. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also bevor es überhaupt einen Kosmos gab, bevor überhaupt die Schöpfung war, war der Sohn beim Vater und das war eine unbeschreibliche Herrlichkeit. Darum sagt er in Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham wurde oder ward, bin ich. Also er sagt nicht, wurde ich. Bin ich, das ist Gegenwart. Bin ich. Das ist das Ego e mini und das heißt dann bin ich und das ist, ich bin das Brot der Welt, ich bin das Licht der Welt, das ist immer der gleiche Ausdruck. Das heißt, er ist einfach vollständig, das kann man nicht fassen, er ist vollständig eigentlich alles, was Gott geben wollte und das ist auch teilweise außerhalb von Zeit und Raum, außerhalb von unserem Verständnis. Also du hast hier ein Geheimnis in dieser Person. Aber das Geheimnis in dieser Lichtswelt, 1. Timotheus 6, Vers 16, sagt, Gott wohnt im unzugänglichen Licht, wo nie jemand war. Johannes 1, 18 sagt, Es hat nie jemand Gott gesehen aus dem Sohn. Das heißt, das ist ein Bereich, da ist auch Gott der Vater. Und da muss uns auch klar sein, wenn nie jemand Gott gesehen hat, noch kann der als Jahwe oder Jahwe oder Jehova, wie man es ausspricht, weiß kein Mensch, der als Gott Israels im Alten Testament auftritt, niemals der Vater im Himmel sein. Dann muss es immer der Sohn, Jesus Christus sein. Weil der Vater hat nie jemand gesehen. Gar nie, sagt die Bibel ganz klar. Wisst ihr? Und da ist der Jesus in dieser Herrlichkeit, das ist aber Geheimnis, hat nachher mit dem zu tun, warum der Heilige Geist auf ihn kommt. Kolosser 1, 15 bis 17. Daher ist er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel oder in den Himmeln und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, Vollmachten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, muss ich es einfach vorstellen, dieser Ratschluss, den wir gelesen haben im Psalm 2, das ist dieser Ratschluss der Ewigkeiten, der dann durch Ewigkeiten ausgeführt wird. Aber als der Jesus diesen Ratschluss mit dem Vater praktisch beschlossen oder erfahren oder geplant hat, gab es gar keine Zeit. Und die Bibel sagt jetzt klipp und klar, alles, was überhaupt jemals in unserer Welt, im Kosmos überhaupt geschah, ist durch den Sohn geschehen. Sichtbar, unsichtbar, absolut alles. Er hat alle Herrschaften, er hat alle Fürstentümer, er hat alle Gewalten, er hat alle Engel, auch der Teufel, er hat alles geschaffen. Wie soll man sich das vorstellen? Er hat alles geschaffen. Er ist vor allem, bevor überhaupt was war, und alles, überhaupt absolut alles, was es gibt, hat seinen Bestand in ihm. Alles heißt, nicht nur dieser lumpige Kosmos, der ja so riesengroß ist, dass man bis heute nicht messen konnte. Sondern gibt es noch Dinge, da haben wir keine Ahnung davon. Die Größe und die Gewalt Jesu Christi, und die Bibel sagt, er, der Sohn Gottes, der hat diesen Kosmos in der Hand. Wie ich zum Beispiel hier, so wie ich eine Schachtel Bombo in der Hand habe, so hat er den ganzen Kosmos in der Hand. Nur, dass wir mal eine Vorstellung kriegen, wer der Herr Jesus ist. Wisst ihr, man hat immer so die Vorstellung von den Kruzifixbildern, von den Kinderbibeln. Wisst ihr, er war, das kann man nicht beschreiben. So wie es in Philipper 2, 5 bis 11 beschrieben wird, ich lese gleich, er war in derselben Gestalt wie der Vater, genauso Geist wie der Vater, unbeschreiblich. Gewaltig, für uns nicht fassbar. Alles ist von ihm, durch ihm und zu ihm. Jetzt kommen Leute und sagen, der Herr Jesus war nur ein Mensch. Und wir sagen, oh ihr arme Leute, was seid ihr für Leute? Die behaupten, sie lesen die Bibel. Wir sagen, müssen wir mal die Bibel lesen. Was die Bibel über den Sohn Gottes sagt, das ist so gewaltig, das kann man sich nicht vorstellen. Jede Offenbarung Gottes des Vaters im Alten Testament ist der Sohn, ist nie der Vater, den hat nie jemand gesehen. Vater hat diese Lichtswelt nie verlassen. Da ist er immer noch. Und als der Sohn die Erlösung vollbracht hat, ist er zurückgekehrt zur Rechte Gottes, wieder in dieser Lichtswelt, wieder ohne Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Philipper 2, 5 bis 11. Vielleicht die tiefste Bibelstelle, die es über das gibt. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Sagt jetzt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, der Herr Jesus war in der Gestalt Gottes. Was hat Gott für eine Gestalt? Wisst ihr, ist das so, wie die Mormonen sagen, dass Gott einmal ursprünglich ein Mensch war und dann vergottet wurde zum Gott oder so? Ich verstehe es gar nicht, was die genau meinen. So kompliziert ist das. Wisst ihr, die Bibel sagt, Johannes 4, Gott ist Geist. Und da fehlt im Griechischen das Ist. Und damit wird durch diese Aussage das wirkliche Wesen Gottes gezeigt. Gott ist Geist. Und als der Herr Jesus in der Gestalt Gottes war, war er wie der Vater Geist. Kann man nicht erklären. Und jetzt sagt die Bibel, Er war Gott gleich. Das steht im Griechischen Isos. Und Isos ist, ich bin in Mathe sehr schlecht gewesen. Also Mathe, wenn es ein Dreier oder ein Vierer gelangt, dann war ich immer dankbar. Meistens hat es ein Dreier so rum nur gelangt. Aber etwas konnte ich. Und zwar Geometrie. Und zwar das gleichschenklige Dreieck. Das ist ganz eindeutig. Die zwei Schenkel vom gleichschenkligen Dreieck sind gleich. Das nennt man kongruent. Und das ist griechisch Isos. Völlig deckungsgleich. Das heißt, der Jesus war in der gleichen Gestalt wie der Vater. Völlig gleich mit dem Vater von der Gestalt her. Geist wie der Vater. Und jetzt sagt die Bibel, er hat sich entäußert und jetzt hat er die Gestalt eines Knechtes oder Sklave angenommen und wurde wie die Menschen. Und das steht im Griechischen Homoios. Und das bedeutet, er ist vollständig gleich wie jeder andere Mensch. Er war kein Geistwesen. Er war ein Mensch wie wir. Er hat Fleisch und Blut. Er hat einen Stoffwechsel gehabt. Er hat alles gleich gehabt wie mir. Mit einem einzigen Unterschied. Er hatte keine Sünde. Und seine Seele war nicht eine Seele wie unsere, sondern seine Seele hat den Wert der Gottheit. Weil er war der Sohn Gottes, er war göttlichen Wesens auch beim Vater. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist dieses große Geheimnis. Und jetzt sagt die Bibel, er hat sich erniedrigt und ist praktisch wie die Menschen geworden. Und auch die äußere Erscheinung war wie ein Mensch. Er hat sich so erniedrigt, dass er sterben konnte, bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott so erhöht. Und das ist der Grund, warum der Heilige Geist auf ihn kommen muss, warum der Vater ihn bezeugen muss und warum er sich hat auch taufen lassen. Man muss das immer verstehen. Warum? Da ist ein Grund dahinter, und zwar ein gewaltiger. Aber wir gucken zuerst noch die andere Stelle, Sprüche 8. Ich möchte nicht das Ganze lesen, das ist eine riesige Offenbarung, die hier die Heilige Schrift uns zeigt. Und zwar, wir haben hier die Präexistenz Jesu. Also in einer wunderbaren Weise. Zuerst schon mal, ich habe ab 17 schon angefangen, weil die Bibel sofort einsetzt und sagt, ich liebe die mich lieben, die mich eifrig suchen, finden mich. Dann sagt die Bibel, ich wandelte auf dem Weg der Gerechtigkeit 20. Er schafft die Gerechtigkeit, damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Das ist vollkommene Opfer. Jetzt ab 22 offenbart er es. Er sagt, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges. Jetzt kommt etwas, das kann man auch nicht verstehen. Da gab es keine Zeit. Und trotzdem sagt der Bibeltext unter der Inspiration des Heiligen Geistes, es war am Anfang des Weges des Vaters. Kann man nicht verstehen. Aber falls man das überhaupt sagen kann von dieser Welt, wo Gott ist, es war ursprünglich schon. Und das ist gewaltig am Anfang. Und zwar bevor er überhaupt das Geringste geschaffen hat, er hat nämlich alles, haben wir gelesen im Kolosser 1, er hat alles durch den Herr Jesus geschaffen, ehe er etwas machte, vor aller Zeit, bevor es überhaupt Zeit gab. 23. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Das steht im Hebräischen Olam. Das heißt, eingesetzt ist er vor Ewigkeit her, aber geboren ist er vor der Ewigkeit. Wisst ihr, man muss die Bibel genau lesen. Es rentiert sich, wenn man hier pingelig liest. Von Ewigkeit, da ist er eingesetzt als der Erlöser, aber vorher war er schon, nämlich in der Gestalt Gottes. Vor dem Anfang von den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Geheimnis. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er ist aus dem Vater geboren, kann man nicht verstehen. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Wisst ihr, diese Lichtswelt, wo der Vater ist, das ist nicht einmal der Himmel. Sondern das ist auch nicht die Überhimmel, reicht auch nicht aus, sondern das ist absolut exklusiv. Und warum die Himmel vernichtet werden müssen, ich lese gerade 1. Könige 22, der stille Zeit, ist relativ einfach. Wenn ihr Teufel, auch bei Hiob 1 und 2, in die Himmel, wo jetzt derzeit der Thronsaal Gottes ist, Zutritt hat, dort ist aber nicht der Vater, sondern dort ist der Sohn. Und weil die durch die Gegenwart auch des Teufels und der Finsternismächte und auch durch das, was hier ist, was ein Abfall geschehen ist, beschmutzt sind, müssen bei der Neuschöpfung alle Himmel zerstört werden. Und darum gibt es neue Himmel und neue Erde. Das muss alles weg. Und jetzt geht die Bibel weiter und sagt, Vers 30, ich war Werkmeister bei ihm. War Tag für Tag seine Wohnung. Das kann man auch mit Schoßkind übersetzen, also Liebling. Ich freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis. Ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Als der Jesus, er war hier der Schöpfer, das ist wunderbar. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Vers 35. Denn wer mich findet, der findet das Leben. Und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist die Präexistenz Jesu. Dieses unbeschreibliche, nicht fassbare für einen normalen Menschen, was hier war. Es muss uns klar sein. Aber die Bibel redet davon in diesen ganzen Texten und sagt, er hat etwas getan. Er hat seine göttliche Gestalt niedergelegt und hat sich der Menschheit, also dem menschlichen Wesen, so unterworfen, dass er letztendlich Begrenzungen hatte. Freiwillige, aber nur solange er hier in der Menschengestalt war. Und jetzt kommen wir zu ein paar Geheimnissen. 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Wer hat mit Mose geredet von Angesicht zu Angesicht? Wir wissen, dass der Gott Israel sich hat sehen lassen bei dieser Offenbarung. Wer hat er gesehen? Jesus. Er hat nicht der Vater gesehen. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Das steht da in 2. Korinther 4, 4 bis 6. Er sagt, der Herr Jesus ist praktisch, oder in seinem Angesicht, in seiner Person wird die Herrlichkeit Gottes geoffenbart. Also alles, was Gott der Herrlichkeit offenbaren wollte, sei Angesicht. Wenn er jemandes Angesicht sieht, ist der Sohn. Also wenn man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht, sieht man den Sohn. Wissen Sie, aber Geheimnisse, die kann man nur andeuten. Die Bibel sagt auch gar nicht, dass wir hier letztendlich drin rumbohren sollen, sondern wir sollen das einfach anbetend zur Kenntnis nehmen, dass Gott so gewaltige Dinge getan hat. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Er ist ja hier dann auf der Erde. Er ist durch das Wunder der Jungfrauengeburt, ist er ein Mensch geworden, ohne menschlichen Vater, darum hat er keine Erbsünde, und ist trotzdem der Sohn Gottes und ist trotzdem ein Mensch. Genau, jetzt kommt halt das, er ist der verheißene Messias. Und das, was hier geschieht in Matthäus 3, das ist die formelle Salbung des Messias. Er ist der Messias. Und darum beginnt auch sein Dienst. Sein Dienst hat nicht begonnen im Sinne von, dass er jetzt als der Messias sich offenbart, als er ein dreijähriges Kind war, als er ein zehnjähriges Kind war, als er mit 12 Jahren im Tempel war. Das war noch keine Offenbarung. Sondern die gewaltige Offenbarung kommt jetzt und jetzt müssen wir einfach gucken. Messias, Maschiach, Christus, das gleiche Wort im griechischen Hebräischen, heißt der Gesalbte. Und als der Heilige Geist übrig kommt, geschieht es. Hat er gar nicht nötig, weil er hat den Geist ohne Maß. Er hat den Heiligen Geist in Fülle ohne Maß gehabt. Das ist hier ein Akt. Jetzt kann man natürlich streiten, war das körperlich, war das formell, war das von Gott ein Zeichen, was war es? Die Bibel sagt überhaupt nichts, sie sagt, es geschah. Sagt aber gleichzeitig im Johannesevangelium, er selber hatte den Geist gar nicht nach Maß, also maßlos, hat er ja schon. Jetzt kommen wieder so Geheimnisse in der Schrift. 1. Mose 3, 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Adam, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also er sagt klipp und klar, der Same des Weibes, das heißt, es muss ein Mensch geboren werden, der von einer Frau geboren wird, nicht vom Mann gezeugt. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt, sondern von einer Frau geboren. Und der wird dem Teufel den Kopf zertreten und das, was der Sündenfall zerstört hat, das wird er in Ordnung bringen. Und das sagt die Bibel klipp und klar, das ist auch der Grund, der Sündenfall, dass wir Feindschaft mit Gott haben, dass wir auch untereinander Feindschaft haben, Mann, Frau. Das kannst du ja nicht erklären manchmal. Das ist einfach so. Das kommt vom Sündenfall. Weißt du, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich mir ernstlich überlegt, ob ich dem Adam mal in der Ewigkeit, wenn ich ihn sehe, Vorwurf machen soll und sage, wie hast du das machen können? Aber das ist dummes Geschwätz. Im Endeffekt, ich sage es mal so, da hast du dann andere Sorgen, weil wenn du, oder gar keine Sorge mehr, wenn du mal in der Ewigkeit bist, dann wirst du nur noch Jesus sehen, dann ist dir der Adam egal. Da bin ich felsenfest überzeugt. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, der Friedensbringer, kommt Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also er sagt hier klipp und klar, wenn dieser Messias kommt, dann werden die Völker ihm gehorsam sein. Und in 4. Mose 24, 17 haben wir Prophetie von einem falschen Prophet. Und das ist jetzt interessant, ein falscher Prophet gibt eine richtige Prophetie. Das ist alles hochinteressant. Und zwar, das ist jetzt einfach ein Fakt. Bileam, falscher Prophet, gibt eine echte Weissagung. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe, ist noch nicht da. Die zweite Form des Reiches Gottes ist noch nicht geschehen. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Er sagt, der König kommt aus Israel. Und je weiter du die Bibel durchforschst, triffst du immer wieder auf diese geheimnisvolle Person, weil der Herr Jesus, bevor er Mensch wurde, erschienen ist im Alten Testament, man nennt es Christophanie, Christuserscheinung. Und zum Beispiel Richter 13, 18, dort erscheint er in der Gestalt des Engels des Herrn. Da ist er noch nicht Fleisch geworden, er kommt als Engel des Herrn. Und jetzt merken die Leute, dass das kein normaler Engel, kein normaler Mensch ist. Da ist was, was sie nicht verstehen. Und dann in Vers 22 brechen sie zusammen und sagen, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Sie erkennen, das ist kein normaler Mensch, das ist kein Engel, das ist Gott selber. Aber Gott, der Vater, sieht man ja nicht, es ist der Sohn. Und jetzt in Vers 17 heißt es, dieser Manoach, der fragt jetzt, was ist dein Name? Und jetzt 18, das ist eigentlich unser Vers. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Ist das Lied, Name über alle Namen. Dieser wunderbare Name ist der Name Jesus, der noch nicht geoffenbart wurde. Und da sieht man, wie Gott alles, das ganze Alte Testament, auf die Person Jesu zugeschnitten hat. Millimeter genau. Selbst ein Hiob, der sich ja zerfleischt hat in seinem Selbstmitleid, und teilweise hat er ja recht, das ist ja das Verrückte, der Hiob hat eine falsche Haltung irgendwo, aber teilweise hat er recht gehabt mit dem, was er sagt. Hiob 19, 25, er schon wusste das, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über dem Staub erheben. Und dann erklärt er, wie er ihm begegnen wird. Also er weiß, dass da ein Sohn ist oder ein Erlöser, der aus dem Staub sich wieder erhebt. Das ist ein Bild auf der Auferstehung und auch auf die Fleischwerdung. Er wird ja ein Mensch wie wir. Und jetzt geht die Bibel noch weiter und sagt im Psalm 2, 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jetzt haben wir das wieder. Der König Gottes, der Messias, der Gesalbte, der Erlöser, der Ratschluss Gottes. Das heißt, wir müssen uns das einfach vergegenwärtigen. Gott hat nur ein einziger Ratschluss, nur ein einziger Plan, der Sohn zu offenbaren. Er hat nur ein Ziel, die Menschheit zu retten durch den Sohn. Wisst ihr, das, was wir heute haben, was auch in den abgefallenen Teilen der Christenheit geschieht, dass man heute den Humanismus wieder auf der Leuchter hebt, das war nie der Wille Gottes, Humanismus zu verbreiten. Weil die Bibel sagt klipp und klar, der Mensch ist durch und durch verderbt. Man muss nur Römer 3 ab Vers 9 lesen, dann weiß man alles. Und Paulus selbst schreit, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, sondern er wollte immer nur den Sohn offenbaren. Und in Jesaja 9, Vers 5, ist auch wieder so Offenbarung, das sind jetzt nur so kleine Punkte, denn ein Kind ist uns geboren, jetzt haben wir wieder die Menschwerdung Jesu, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst und so weiter. Und dann sagt er, die Herrschaft und der Friede werden so weit gehen, dass sie kein Ende mehr haben in diesem Königreich. Das ist dann die vierte Erscheinungsform, das tausendjährige Reich. Im Daniel, da erklärt er dann nochmals, wie diese Weltreiche ablaufen. Und man sieht, es dreht sich in den gesamten Gedanken Gottes immer nur alles um seinen Sohn, der Mensch wird. Und um diese Menschwerdung haben wir es in Matthäus 3 zu tun. Drum müssen wir das so genau angucken. Daniel 2, 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels, jene Könige, das ist Ostrom, Westrom, das sind die Reiche, wo vorher dargestellt wurde, das letzte Reich zur Zeit des Römischen Reiches, ist der Herr Jesus gekommen. aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das ist dann das Reich Gottes, das Reich Jesu Christi, das inwendig in uns, in den Gläubigen heute ist und dann als tausendjähriges Reich erscheint und dann in der Ewigkeit der Normalzustand ist. Und in Daniel 9,25 sagt die Bibel und Folgevers ganz, ganz einfach. Und so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Maschiach, dem Messias, dem Christus, dem Fürsten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen und so weiter. Und da siehst du, wie dann das Ganze geschieht, dieser neue Bund geschaffen wird. Und die Bibel sagt ganz klar, er wird der Gesalbte, er wird der Messias sein. Wisst ihr, wenn ihr jetzt einmal das Alte Testament seht, es wurden 3 Gruppen von Menschen wurden gesalbt. Und gesalbt hat immer geheißen, mit Blut besprengt, hat er nicht nötig, weil er hat sein eigenes vergossen und dann mit dem Heiligen Geist gesalbt, hat er eigentlich auch nicht nötig, weil er schon der Heilige Geist in Fülle in sich hatte und trotzdem tut es Gott in Matthäus 3, dass, wenn das geschehen ist, also gereinigt durchs Blut, gesalbt mit dem Heiligen Geist, dann warst du ein Gesalbter, dann hast du Gott gehört. Es sind nur 3 Gruppen im Alten Testament. Der König, der Priester, der Prophet. Und zu den Ämtern gehört natürlich auch Bezalel, der Arbeiter an der Stiftshütte, da gehören auch die Richter dazu, die Säher wie der Samuel, die haben da alle dazu gehört, waren Prophet eigentlich. Und das waren immer die Gesalbten. Aber die Bibel sagt klipp und klar, am Schluss kommt der Gesalbte, der Messias. Und wenn er das Daniel 9 von Anfang an lässt, bis zum Schluss, dann seht ihr, er wird die Sünden beenden, er wird das alles tun. Der Gesalbte. Micha 5, 1 bis 4. Und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Das sind Hervorgehen, das steht der Mehrzahl. Von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist, als er in der Lichtzweig Gottes war, ist er nicht hervorgegangen. Sondern er ist erst hervorgegangen, als er die Ewigkeit geschaffen hat, die Zeit. Dann ist er hervorgegangen. Du musst es genau lesen. Dann kommst du hinter das alles. Das ist relativ einfach. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Da steht jetzt im Hebräischen et. Das ist das gleiche wie Kairos im Griechischen. Und zwar, das ist der Zeitpunkt. Also es wird einen Zeitpunkt geben, wo die Geburt Jesu festgesetzt wird. Und dann wird der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Das ist noch nicht geschehen, weil Israel wohnt noch nicht die Sicherheit. Sie haben der Erlöser noch nicht angenommen. Das ist das tausendjährige Reich. Und jetzt sagt er das, was auch uns heute schon betrifft. Und dieser wird der Friede sein. Dann haben wir Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheiten. Er hat sie auf sich genommen. Er hat die Strafe für uns getragen. Jetzt hast du dieses gewaltige, vollkommene Opfer. Und jetzt siehst du etwas und da siehst du, wie die Bibel ein wunderbares Werk ist, wo alle profitieren, wie ein Uhrwerk, wie Zahnräder ineinander greifen. Die Bibel beschreibt jetzt das alles, zum Beispiel in Richter 9. Da beschreibt sie den Kampf um den Messias. Wisst ihr, im Reiche Gottes, ich sag's euch ganz ehrlich, mir wär's manchmal lieber, es ging ohne das, aber ich muss das leider auch im eigenen Dienst und Leben immer wieder sehen. Es ist ein Kampf ohne Ende. Und das beschreibt die Bibel auch hier und sagt, wenn der Gesalbte kommen soll, dann ist das ein Kampf. Matthäus 3 war vorher ein ungeheurer Kampf in der geistlichen Welt. Und zwar, er sagt hier, die Bäume. Wir wissen aus Lukas 21, dass die Bäume die Völker sind. Die Bäume gingen hin, also die Völker, um einen König über sich zu salben. Das heißt, einen Messias, einen König, einen Priesterkönig, der Messias zu salben. Und sie sprachen zum Ölbaum. Das ist Israel der Patriarchen. Das ist Israel der ursprüngliche Verheißung, also an Abraham, Isaak, Jakob. Sei du unser König und der Ölbaum will nicht. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum. Feigenbaum ist Israel mit der Landesverheißung. Komm du und sei König über uns. Sie wollen auch den Salber. Der will auch nicht. Da sprachen die Bäume zum Weinstock. Das ist Israel mit der Verheißung der Kindschaft. Römer 9,4. Komm du und sei unser König. Aber auch die wollen nicht. Das heißt, Israel verwirft es und jetzt kommt das Teuflische, was es gibt. Und das ist auch schon der Beweis, dass der Antichrist ein Jude sein wird. Ich möchte nochmal sagen, Israel ist das auserwählte Volk. Das letzte Drittel wird gerettet werden an einem Tag bei der Wiederkunft Jesu. Und dann richtet er mit ihnen das tausendjährige Reich auf. Aber vorher werden die zwei Drittel zerstört werden und die zwei Drittel werden der Antichrist hervorbringen. Da sprachen alle Bäume, ist euch aufgefallen? Das alle fällt bei aller Bibelstelle vorher. Jetzt plötzlich sprechen alle Bäume zum Dornstrauch oder zum Dornbusch. Wisst ihr, was Dornen sind? 1. Mose 3, Vers 17. Die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen, wird Donner hervorbringen. Was hat der Herr Jesus auf dem Kopf gehabt? Eine Dornenkrone. Warum? Weil er laut Galater 3 der Fluch auslösen musste. Und jetzt kommt der, der Fluch selber ist. Jetzt geht sie zum Verfluchten, zum Antichristen. Komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen. Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Mutter. Das heißt, wenn es um den Messias geht, kommen die Fälschungen. Und darum ist es so wichtig, dass Gott der Vater in Matthäus 3 den Heiligen Geist wie eine Taube auf den Herr Jesus kommen lässt, um nochmal vor Gott und den Menschen ganz klar zu fixieren. Das ist der echte Messias. Darum diese Salbung. Die ist nicht nötig, weil er hatte den Geist ohne Maß, sagt die Bibel glasklar, hatte den Geist ohne Maß. Er musste nicht wie wir der Heilige Geist empfangen, er hatte ihn ohne Maß. Aber er wird hier nochmal formell vom Vater durch diese Erscheinung des Heiligen Geistes, durch diese Salbung als der Messias, als der Gesalbte bestätigt. Warum? Weil es ein ungeheurer Kampf ist um den Messias. Wer ist der Messias? Weil Hesekiel 21, 30 bis 32, das beschreibt die Bibel in einer ungeheuren Art und Weise, wie sonst keine zweite Bibelstelle gibt, diesen Kampf zwischen Antichristen und zwischen Herr Jesus, zwischen Messias. Was aber dich betrifft, du entweihter Gesetzloser, das ist der Antichrist, der Gesetzlose. Drum ist die Zeit der Endzeit die Zeit der Gesetzlosigkeit, weil es die Zeit des Antichristen ist und sein Geist ist ja da. Und jetzt erklärt er, wer ist der Antichrist? Du Fürst Israels, er ist ein Fürst Israels, dessen Tage kommt zur Zeit der Sünde des Endes. Ganz klare Offenbarung, wer ist der Antichrist, wo kommt er her? So spricht Gott der Herr fort mit dem Kopfbund, das war das Zeichen der Priester, die hatte diese weiße Mütze auf, das Zeichen der Priesterschaft, herunter mit der Krone, das war das Zeichen der Königsherrschaft und der Messias hatte Priesteramt und Königsamt, also siehst du, das ist der Messias. So wird es nicht bleiben, das Niedrige soll erhöht, das Hohe soll erniedrigt werden. Zunichte, 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 dreimal bestätigt es Gott, will ich sie machen, das ganze Antichristliche, was hier geschieht, auch dies soll nicht so bleiben, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, dem werde ich sie geben. Nämlich Priester, die Mütze und die Krone, Königtum. Er ist der Erlöser und er ist der König. Der Herr, der Herrin, der König, der König. Und er sagt, ich bin mir klipp und klar. Es wird so lange gehen, bis er kommt. Ich habe mir die vorher gelesen, Johannes 8, 58, ehe Abraham ward, bin ich, Philipper 2, 5 haben wir gelesen, diese Präexistenz. Johannes 17, das ist eigentlich immer das Gleiche. Und dann Hebräer 1, 2, er ist der Schöpfer der Welten, der Äonen, der Zeiten, der Ewigkeiten, alles. Ist jetzt nur noch mal eine Wiederholung, um es sich klar machen. Er, hier, Zustand. Ich finde kein anderes Wort. In dieser Lichtswelt des Vaters, sei Stand vom Vater und jetzt kommt die Menschwerdung. Also bevor er das aber gemacht hat, hat er zuerst die Ewigkeiten geschaffen, die ganze Zeit, alles geschaffen. Und dann geht er hin, erscheint als der Engel des Herrn, als der Anführer der Engel im Alten Testament, in Christophanien. Und die Leute brechen nieder und beten ihn an. Sie wissen, das ist Gott. Jedes Mal, wenn der Gott Israels erscheint, ist Jesus. Aber dann kommt der entscheidende Punkt. Er musste ja laut 1. Mose 3, Vers 15 Mensch werden. Er musste der Same des Weibes werden. Er musste durch das Same des Weibes geboren werden. Natürlich durch den Heiligen Geist vermittels Jungfrauengeburt. Und darum sagt die Bibel jetzt etwas Ungeheuers. Und es ist für mich auch kein Zufall, dass die moderne Bibelübersetzungen des 1. Timotheus 3,16 abgeändert haben. Da heißt es, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und das Kommen Jesu ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. Der Messias, der Gesalbte, ist die Offenbarung des Sohnes Gottes im Fleisch. Da offenbart sich Gott, der Vater, durch den Sohn im Fleisch. Da hat die moderne Übersetzung aus Gott er gemacht. Wer ist er? Er ist gar nichts. Sondern Gott muss hier stehen. Und dann wieder Philipper 2, 6 bis 8. Der ist Gott völlig gleich, haben wir schon gelesen. Er wurde aber ein Mensch wie wir, aber mit einer konkreten Unterscheidung, darum steht hier Homoios in der zweiten Bibelstelle und im zweiten Vers, weil er keine Sünde hatte. 2. Korinther 5, 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass ihr Gerechtigkeit Gottes würdet in ihm. Ich habe es jetzt frei zitiert. Matthäus 1, 18 bis 2, 1. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Schlussvers, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war, nämlich die Maria. Vers 20, der Schluss, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das ist jetzt dieser geheimnisvolle Name, der im Alten Testament prophezeit ist, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Menschwerdung Jesu. Und dann heißt Kapitel 2, 1, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Juda, Micha 5, er wird der Friede sein, dort wird der Messias geboren. Wisst ihr, und wenn ihr das jetzt alles in Ruhe euch anguckt, dann muss uns etwas klar sein, der Herr Jesus ist absolut exklusiv. Johannes 14, 9. Er redet mit Philippus, wieder Schlussvers. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und es erklärt das. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das kann man nicht erklären. War der Vater im Sohn? Das sind Geheimnisse. Man kann das alles nicht verstehen mit dem menschlichen Verstand. Aber es ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters überhaupt in diesem ganzen Universum. Und jetzt geschieht die Menschwerdung. Wisst ihr, und das ist ein ungeheurer Kampf um das Messiasamt. Aus dem Grund lässt der Vater, der Heilige Geist, wie eine Taube auf den Herr Jesus kommen, um nochmal die Salbung als Messias vollständig zu bestätigen. Wisst ihr, wenn du jetzt das anguckst, Johannes 4, Vers 6, es war dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Sechs, die Zahl des Menschen. Er hat sich der Menschheit unterworfen, er ist müde geworden wie wir. Kann man sich nicht vorstellen. Der das Universum in der Hand hat, wie ich, so eine Schachtel Bombo, der das Ganze vollkommen beherrscht, alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm, der ohne Zeit geboren wurde, in einer Phase, wo der Vater und er allein beide Geist in einer Lichtwelt waren und dann hier alles geplant wurde, dann hat er die Ewigkeiten geschaffen, jede Form von Zeit. In dem Moment, wie er sich unterwirft und Mensch wird, wird er müde. Er war ein wirklicher Mensch, muss es klar sein, war ein Mensch wie wir. Das ist auch der Grund, warum der Hebräer dann sagt, er versteht uns, er hat Mitleid mit uns, er versteht uns. Weil alles, was er gemacht hat, letztendlich in seiner Unterwerfung vollkommen gleich war wie bei uns, mit einem Unterschied. Keine Sünde. Aber die Sünde hat er natürlich gesehen. Um ihn herum ist ja die Sünde explodiert, anders kann man es nicht nennen. Wissen, jetzt kommt die Notwendigkeit der Salbung. Warum steht in Matthäus 3, dass er gesalbt werden musste? Oder dass Gott ihn so gewaltig salbt? 2. Mose 30, 30. Da haben wir jetzt wieder das alttestamentliche Vorbild. Und zwar, das ist alles nur ein Muster auf der Herr Jesus, sonst gar nichts. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und dann redet er vom heiligen Salböl, Vers 31. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Wer irgend nur das Geringste hier nachahmt, muss letztendlich sterben. Und er erklärt, er bereitet auch Räucherwerk. Es muss alles rein und heilig sein. Es soll hochheilig sein, alles. Wisst ihr, und das ist klar. Schon der alttestamentliche Priester musste gereinigt werden, musste gesalbt werden. Der Herr Jesus musste nicht gereinigt werden. Darum wird da nichts berichtet, weil er keine Sünde hatte. 2. Korinther 5, 21, hatte keine Sünde. Gar nichts. Da geschieht gar nichts. Das Zweite, aber weil dieser Kampf um den Messias geht und weil genau beim Volk Israel die Fälschung geschieht, Richter 9, bestätigt ihn Gott nochmal und lässt der Heilige Geist übrig kommen, dass klar ist, er ist der Gesalbte. Und das ist auch das, was Matthäus 3, 15 sagt, er musste alle Gerechtigkeit erfüllen. Jetzt wird er nochmal offiziell als Messias, ich sage es mal in meinen Worten, angezeigt, weil er ist vor den Ewigkeiten her der Messias. Er ist vor den Ewigkeiten her der Sohn Gottes. Er ist vor den Ewigkeiten her der Erlöser. Er ist alles, was Gott uns geben wollte und überhaupt für uns erdacht hat. Und das muss uns klar sein. Das, was hier in Matthäus 3 geschieht, das ist nun mal formell die offizielle Bestätigung. Wisst ihr, ich sage es jetzt mal vorsichtig, das ist wie eine Hochzeit. Ich habe meine Frau am Montag geheiratet. Das ist seltsam. Weil als Bäckersohn ist es eher normal, aber am Samstag gibt es ja nichts. Aber wir haben schon am Freitag standesamtlich geheiratet. Wann war ich verheiratet? Am Montag oder am Freitag? Am Freitag. Und genauso war der Herr Jesus schon vorher der Messias. Er hat den Heiligen Geist ohne Maß. Das ist wie nochmal, wo offiziell, jetzt ist es offiziell. Wisst ihr, meine Frau ist beim Standesamt nicht mit dem Schleier gekommen und einem langen weißen Kleid. Das ist dann am Montag gekommen, wo die Trauung war. Und hier nochmal wird der Herr Jesus formell als der Messias Israels vom Vater bestätigt. Das ist der Grund, warum wir die Bibelstelle haben. Wisst ihr, das hat er nur machen müssen, weil er sich als Mensch unterworfen hat. Und weil es einen Kampf gibt, Richter 9, um das Messiasamt. Wisst ihr, das war nicht klar. Der ganze Kampf in die Evangelie geht doch darum, ist er der Messias, ist er es nicht? Ist er der ganze Kampf? Und wenn die ein bisschen schlau gewesen wäre, hätte sie gesagt, hier, Gott hat ihn bestätigt. Es geht ja weiter. Er hat ja nicht nur das gemacht, er bestätigt ihn ja viel gewaltiger. Er sagt jetzt sogar in Hebräer 5 und erklärt, der hohe Priester kommt von den Menschen, Vers 1, Vers 2, die sind schwach. Dieses Amt kann sowieso sich gar keiner nehmen, sondern Gott muss berufen. Vers 4, auch Christus wurde vom Vater so eingesetzt, aber, Vers 5, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also nochmals, das ganze Messiasamt allem ist vor Grundlegung der Welt, vor den Ewigkeiten, vor jeder Zeit, es ist in der Wurzel immer da. Und jetzt erklärt er und sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Vers 10. Von Gott genannt, hohe Priester nach der Weise Melchisedeks. Wenn ihr Melchisedek euch ansieht oder das einmal euch anguckt, dann müsst ihr in 1. Mose 14 rein und dann seht ihr etwas. Melchisedek bringt zwei Dinge. Brot und Wein. Das vollkommene Opfer. Melchisedek ist das perfekte Bild auf den Messias. Und er sagt jetzt praktisch, der alttestamentliche Opferdienst ist vorbei, jetzt kommt der Dienst nach der Weise Melchisedeks und der besteht nur noch aus einer absoluten Tatsache, aus einem furchtbaren Opfer am Kreuz von Golgatha, aber dieses Opfer ist vollkommen, vollkommen, da kann man nichts hinzutun. Wisst ihr, wir können überhaupt nichts tun als Gläubige, als auf dieses Opfer reagieren. Wir können zu Gott sagen, mach das, mach jenes. Wisst ihr, im Prinzip ist eigentlich so, Gott hat alles getan, ich muss nur noch richtig reagieren. Wir haben immer die Vorstellung, dass Gott wie ein Automat Gebete erhört, dass er anders handelt, wie er gesagt hat. In Wirklichkeit hat Gott alles getan, absolut, perfekt. Aber wir müssen nur noch reagieren. Das Opfer nach der Weise Melchisedeks, dieses hohe Priestertum, ist geschehen, vollkommenes Opfer. Ich muss nur noch reagieren. Und darum habe ich 1. Mose 14, 18, Folgeverse steht es, habe ich dann Hebräer 10, 10 und 14. Ein vollkommenes Opfer, durch das wir vollständig geheiligt sind. Es reicht vollständig aus, um alles zu tun. Und jetzt kommt dieser Heilige Geist über der Herr Jesus, der dieses Opfer bringen wird. Und in dem Moment, wie der Heilige Geist über Herr Jesus kommt, passiert in unserem Text etwas. Jetzt fängt Gott an zu reden und das ist logisch, aus einem ganz einfachen Grund, weil in Johannes 16, Vers 7 bis 14 beschrieben wird, was der Heilige Geist tut. Wissen, das ist ja der Grund, wenn du wissen willst, ob es der Heilige Geist ist, musst du Johannes 16, ab 7 lesen. Er sagt jetzt praktisch, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft war vor der Himmelfahrt Jesu nicht da. Da war der Heilige Geist da alttestamentlich. Nach der Himmelfahrt Jesu, sagt die Bibel, empfängt er alles von Gott, das vollkommene Opfer wird durch den Heiligen Geist dann vermittelt und dann gießt der Herr Jesus ihn aus über alles Fleisch, über die ganze Erde, wie jetzt muss man sich vorstellen, wie eine Lufthülle ist der Heilige Geist über alle ausgegossen. Jeder, der den Herr Jesus annimmt als Erlöser, bei dem kommt der Heilige Geist in ihn rein. Und er hat jetzt die Bedingungen gesagt, wenn der Heilige Geist da ist, wird er Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das kann man das erklären, von Sünde, er wirkt Sündeerkenntnis, von Gerechtigkeit, er zeigt die Gerechtigkeit Jesu und vom Gericht, er zeigt die Konsequenz, wenn man es nicht tut. Er wird das Zukünftige zeigen, durch der Jesus letztendlich, was die Erlösung bewirkt, wenn man es nicht nimmt, was das Gericht Gottes bedeutet, er zeigt das alles. Aber das Wichtigste ist, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, Vers 13, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 17, 17 sagt, das Wort Gottes, er führt immer ins Wort Gottes hinein. Und jetzt erklärt er, Vers 14, der Herr Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Er verherrlicht der Herr Jesus. Und genau das geschieht bei der Messias-Weihe, bei dieser Darstellung. Er wird jetzt letztendlich verherrlicht, indem Gott der Vater redet. Ist ja hochinteressant, Gott gibt ein Zeugnis den Menschen von seinem Sohn. Wisst ihr, der Sohn Gottes ist das Sprachrohr Gottes des Vaters im ganzen Alten Testament. Immer wenn Gott sich offenbart, hast du der Jesus. Aber jetzt, als der Jesus geoffenbart wird, jetzt redet Gott selber. Ist ungeheuer, muss ich vorstellen. Jetzt redet Gott der Vater selber, wenn es um seinen Sohn geht. Und zwar, ich lese uns dazu 1. Johannes 4, Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und jetzt bestätigt Gott, dass er sein Sohn ist. Und zwar, man müsste es nochmals uns vergegenwärtigen. Wisst ihr, der Mensch ist so einfältig. Er benutzt die Bibel wie, ich sag's mal so, ein poetisches Buch. Er nimmt kleine Texte heraus und legt die aus und will darüber reden und so. Ist ja alles okay. Aber wisst ihr, um in der Tiefe die Offenbarung Gottes zu verstehen, muss ich alles lesen. Alle Bibelstelle über den Messias, alles, muss ich alles lesen, kettenmäßig. Der Jesus hat es gemacht unter Paulus. Sie begannen bei Mose und den Propheten und legten alles aus, was ihn betraf. So haben es beide gemacht. Wisst ihr, jetzt müssen wir alles lesen. Johannes 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen, das ist der Beweis. Niemand. Der eingeborene Sohn, eingeborener ist ein altdeutsches Wort, heißt eigentlich der einzig Geborene, der im Schoß des Vaters ist, nicht wahr, ist, wenn es da keine Zeit gibt, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das heißt, er ist der Sohn Gottes und das bezeugt jetzt Gott der Vater. Und zwar, das ist so gewaltig, was hier geschieht. Wissen wir, liest das drüber. Er wird getauft und dann kommt der Heilige Geist wie eine Taube, dann sagt Gott was dazu. Muss das verstehen. Er bestätigt hier, dass Richter 9 so zu verstehen ist, dass jeder andere, außer dem Herr Jesus, der auftritt als Messias, ein Betrüger ist. Das muss klar sein. Jeder andere ist ein Betrüger. Und er bestätigt, es ist der Einzige, der sich Sohn Gottes nennen darf. Er ist der Einzige, der aus dem Vater geboren ist. Jetzt sagt der Jesus in Johannes 8, 28, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ego emini steht da. Ich tue nichts von mir selbst aus, er tut nichts, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Das ist also die perfekte Offenbarung des Vaters. Aber jetzt kommt der Vater im Himmel, ich habe den Text gelesen. Dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Alles, was der Herr Jesus auf dieser Erde gesprochen hat, ist hundertprozentig das, was Gott der Vater will und zu uns sagen wollte. Es muss klar sein. Wisst ihr, das bestätigt jetzt nochmal. Die Bibel sagt jetzt praktisch so, alles, was der Jesus sagt und tut, ist 100% der Wille Gottes. Johannes 7,17. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich, der Jesus, aus mir selber rede. Johannes 17,17. Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist die letzte Wahrheit. Johannes 14,6. Er ist die Wahrheit. Johannes 17,17. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Johannes 15,26. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also, der Jesus ist die Wahrheit, das Wort Gottes ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und wenn das zusammenwirkt, dann hast du perfekte Offenbarung und jetzt haben wir plötzlich Folgendes. Jetzt sagt Gott der Vater, ihr sollt hören, was er sagt. Wisst ihr, er sagt, das ist meine einzige Offenbarung. Er sagt, das ist der einzige Messias. Alle anderen Offenbarungen sind vom Teufel. Alle anderen Offenbarungen sind aus der untersten Hölle. Heute haben wir Endzeit. Heute sagen die Leute, ja, Jesus ist eine Offenbarung Gottes. Die anderen Religionen haben auch ein Stück Wahrheit, wo Gott geoffenbart wird. Wir sind so lieb, das ist ungeheuer. Wir sind zu jedem Mörder, zu jedem Henker, der uns geistlich hinrichtet, sind wir lieb. Du musst hinstehen. Egal was kostet, du musst bekennen, Johannes 14,6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Man kann mit Gott nur versöhnt werden durchs Blut Jesu Christi. Man kann nur gerettet werden, wenn der Herr Jesus durch den Heiligen Geist ins Herz einzieht, Wiedergeburt. Wer das nicht erlebt, ist verloren. Und die ganze Sache, was heute auch läuft in der Christenheit, wo man plötzlich alles sind lieb. Man kann plötzlich alles machen. Man kann mit den größten Götzendiener zusammenarbeiten und alles ist wunderbar. Wenn ich dann sage, ist alles falsch, sagt O. Karl Hermann, die sind auch alle lieb. Ja, gar nicht gewusst, dass alle so lieb sind. Wenn doch alle so lieb sind, warum haben wir dann Millionen von Toten in die Welt kriegen? Wenn doch alle so lieb sind, warum haben wir Millionen von Kindern, die abgetrieben werden? Warum haben wir Leid und Elend und Mord und Totschlag auf dieser Erde, wenn doch alle so lieb sind? Warum haben die Katholiken und die Evangelischen? Die Evangelischen haben nur anders gemacht. Warum haben die Katholiken die wahre Gläubige verbrennt? Bei lebendigem Leib, ist furchtbar. Warum haben die Reformierten in Augsburg die Täufer völlig kaputt gemacht? Warum hat der große Reformator Zwingli sein bester Freund der Felix Manz im Zürichsee am 5. Januar ersäufen lassen? Warum? Wenn wir doch alle lieb sind, müssen wir alle lieb. Alle Gläubige sind lieb, alle Religionen sind lieb, alle sind lieb. Die Bibel sagt was ganz anderes. Darum redet nämlich hier Gott der Vater. Wisst ihr, und wenn dann jemand aus Israel auftritt und sich als Messias ausgibt, dann doppelte Vorsicht. Er sagt klipp und klar, dieser Mensch, der hier vor euch steht, der jetzt getauft wurde, ist der Sohn Gottes, ist mein Sohn, sagt Gott der Vater. Und sagt, als sichtbares Zeichen, der Jesus sieht es sogar, kommt der Heilige Geist auf ihn, obwohl er nicht kommen musste, weil er hatte den Geist ohne Maß, sagt Johannes. Er kommt jetzt über ihn und zeigt dann, das ist der Gesalbte, das ist der Messias. Dann redet Gott der Vater und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Das heißt, das ist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters, das ist die einzige Rede, die für uns maßgeblich ist und sonst gar nichts. Wenn dann die Leute kommen und sagen, ja, das war zeitlich bedingt, das brauchen wir heute nicht mehr halten, dann muss ich sagen, Entschuldigung, hier. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, dann musst du die rechte hinhalten. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Nicht zurückgenommen. Epheser 1, 22. Der hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wisst ihr, jetzt kommt das Gewaltigste. Gott, der Vater, macht etwas Ungeheures in der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes, wo Christus inwendig in uns wohnt durch den Heiligen Geist, ist die Totalfülle im Haupt und in den Gliedern des Hauptes. Natürlich hat die Fülle nur das Haupt, aber er lässt sie in die Glieder bei uns hineinfließen. Das heißt, Gott hat nie etwas vorgesehen, dass das anders geschieht als übers Haupt, über den Sohn Gottes, über seine Rede, über seinen Heiligen Geist. Alles vom Sohn, durch ihn, zu ihm, alles von ihm. Und wenn wir Mangel haben, sind wir selber schuld, dann fließt es nicht. Aber alles hat er gegeben. Hier ist die totale Fülle, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und Philipper 2, Vers 10, dann kommt der Ausblick, wo er nochmal klipp und klar sagt, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, weil er am Kreuz nämlich der Tod gestorben ist, und ihm einen Namen verliehen, über alle Namen, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe jetzt Kontext dazu gelesen. Wisst ihr, es ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Einfaches. Wenn man jetzt zurückgeht zu unserem Text Matthäus 3, ich bin jetzt weit weggegangen, um die Hintergründe aufzuzeigen, dann hast du was ganz Einfaches. Wir haben ja gesehen, der Jesus tauft sich, um zu zeigen, dass er die Sünde auf sich nimmt. Jetzt öffnet sich der Gesamthimmel, alle Himmel. Jetzt kommt der Heilige Geist wie eine Taube herab. Und immer wenn der Geist über jemanden kam, war das die Salbung. Und jetzt wird der Herr Jesus nochmal formell angezeigt als der Gesalbte, als der Messias, als 1. Mose 3, Vers 15. Der Same des Weibes, der den Kopf zertritt. Als der Engel des Herrn, die einzige Offenbarung Gottes des Vaters. Als Jesaja 53, der Einzige, der alle unsere Sünden trägt. 1. Mose 22, der das stellvertretende Opfer bringt. 3. Mose, der hohe Priester, der den ganzen Opferdienst alles vollbringt. Alles nur eine Person, alles nur ein einziger Punkt. Das zeigt der Vater jetzt an mit dieser Handlung. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, aus dem Gesamtbereich der Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das ist vielleicht der zentrale. Gott, der Vater, hat nur Wohlgefallen an das, was vom Sohn kommt und nicht an dem, was wir tun. Wisst ihr, da hört jede menschliche Aktivität auf, da hört jedes menschliche Denken auf. Sinnlos. Gott, der Vater, akzeptiert nur, was vom Sohn kommt. Wir sind nur Sklaven Jesu Christi, die sich dem Sohn vollständig unterworfen. Und wenn du das jetzt siehst, ich habe euch bitte, lest nie mehr über die Texte drüber, sondern vergegenwärtigt euch, jetzt wird der Messias angezeigt. Richter 9, jetzt wird der Wahre angezeigt. Ich werde es dem geben, dem es zusteht. Jetzt kommt der Heilige Geist wie eine Taube. Und dann redet Gott der Vater. Matthäus 17, dies ist mein geliebter Sohn. Nur er, sonst niemand. Und nur in ihm habe ich Wohlgefallen. Was er praktisch sagt, das sollt ihr tun. Ich habe jetzt die andere Stelle alle dazu, im freien Zitat dazu getan. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wisst ihr, er ist der, der alles tut. Er ist der, das, was er uns erweist, das ist das, was Gott, der Vater, will. Er wollte nie was anderes. Wisst ihr, wenn ihr das jetzt einmal in Ruhe euch anguckt, dann seht ihr etwas. Und zwar, man muss einfach aufpassen, dass man hier nicht ins Menschliche zurückfällt. Und dann anfängt diese Bibelstelle einfach normal zu lesen. Sondern ihr könnt durchgehen, wisst ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel Markus 1, 15 steht, nicht auf dem Zettel dazu lest, dann seht ihr, wenn der Sohn Gottes kommt und geoffenbart wird, dann sieht man etwas Gewaltiges. Und zwar, er sagt klipp und klar, tut Buße und glaubt. Wisst ihr, der Jesus hat schon das ganze Programm, das haben wir ja gesehen in Matthäus, er hat das ganze Programm, er ist der Erlöser. Wisst ihr, und wenn du das jetzt alles hier in Ruhe anguckst, dann musst du etwas ganz nüchtern sagen. Da hast du dann letztendlich nur noch dasselbe, was auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, geschehen ist. Dort ist ja das Zitat her, auf ihn sollt ihr hören. Gott, der Vater, wollte nie etwas anderes als sein Gesalbter, seinen Messias, und dass er allein das Sagen hat und alles, was er sagt, ist das Totale, das Zentrale, und damit hast du nichts als Jesus allein. Das, jetzt musst du einfach hingucken, was die Gläubigen tun. Musst du einfach hingucken, was die Menschen tun. Du musst sagen, Leute, hört auf mit dem Allem. Kehrt zurück zu der Wurzel. Es gibt ja dieses englische Wort, Neudeutsch inzwischen, back to the roots. Du musst zurück zu den Wurzeln. Du musst zurück, wo es herkommt. Jesus allein, er ist der Messias allein. Nur was er redet, nur das, was über den Herrn Jesus geht, war die Offenbarung Gottes des Vaters. Alles andere muss weg. Das ist die Botschaft eigentlich aus unserem Matthäus 3. Es muss alles weg. Johannes 17 sagt er, das ist auch der, auf den ihr hören sollt. Der Sohn Gottes allein. Niemand hat den Vater gesehen. Wisst ihr, da musst du erst einmal dir vergegenwärtigen, wer der Herr Jesus ist. Und die Bibel sagt, wer der Sohn nicht ehrt, ehrt auch der Vater nicht. Da kommen wieder Leute und sagen, man darf nicht zum Sohn beten, nur zum Vater und so Zeugs. Wisst ihr, man muss das ganz nüchtern auf sich wirken lassen. Aber eigentlich muss man nur die Bibel kennen, dann geht man hier nicht mehr in die Falle. Dann geht denen alle nicht mehr auf den Leib. Das ist die absolute Totaloffenbarung Gottes über seinen Sohn. Ich möchte beten. Jesus, wir sind fassungslos, wenn wir sehen, wie du die alleinige, die totale Offenbarung Gottes des Vaters bist. Wie es diesen Ratschluss gab vor Grundlegung der Welt, diesen Ratschluss der Ewigkeit, durch deine vollkommene Erlösung, diese total verdammte und verlorene Menschheit wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Du allein hast es alles getan. Du bist der wahre Gesalbte. Du bist den Gott gesalbt hat, dein Vater, um letztendlich unser Messias zu sein. Du bist gleichen Wesens wie der Vater. Du bist genauso Gott wie der Vater vom Wesen. Und trotzdem warst du ein Mensch wie wir. Wir verstehen dieses Geheimnis nicht, aber wir beten dich und durch dich, der Vater im Himmel, für diesen Ratschluss der Ewigkeit an. Und möchte wirklich das akzeptieren, was hier in diesem kleinen Text, in diesen zwei Versen gesagt wird. Dass du der alleinige Messias bist, der alleinige hohe Priester, der alleinige Gesalbte vom Vater, der König der Könige, der Herr der Herren. Alles in allem, dass alles von dir, durch dich und zu dir hin geschaffen wurde. Und dass wir nur unser Ohr dir leihen sollen und hören sollen, was du uns zu sagen hast. Und das möge geschehen in unserem kleinen Leben. Und lass auch so unsere stille Zeit völlig verändert werden, indem wir nur noch zuhören, was du uns zu sagen hast. Wir beten dich an. Amen.